Ja, dann denke ich, fangen wir mit der Predigt an. Das Thema für diese Predigt habe ich genannt, nach dem Amen bete weiter. Es geht also heute ums Gebet. Und ich habe ein Buch gelesen vor einiger Zeit, das den gleichen Namen trägt. Nach dem Amen bete weiter, ist von Hans-Peter Reuer. Und etliche Teile aus dieser Predigt sind aus diesem Buch inspiriert. Wollte ich nur davor sagen. Also, es geht ums Beten heute und theoretisch wissen wir über das Beten Folgendes. Gebet spielt im Verhältnis zwischen Gott und Mensch eine große Rolle. Es spielt auch eine große Rolle im Verhältnis zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir. Es ist also nicht beliebig. Und wir wissen noch viel mehr über das Gebet. Gebet spielt für unsere persönliche Entwicklung als einzelner Mensch oder auch für ganze Familien eine große Rolle. Diese Überzeugung haben wir. Beten hilft. Und so halte ich das Beten nicht für etwas, was wir tun können, vielleicht, wenn wir Lust haben, oder weglassen können, wenn wir keine Lust haben, sondern für etwas, was wir tun müssen. Und das hören wir eigentlich nicht gerne, dass wir irgendetwas tun müssen. Man sagt dann so, müssen wir gar nichts. Das Einzige, was wir müssen, ist irgendwann sterben. Ja, ich behaupte aber, wir müssen beten. Und nun versuche ich auch eine Antwort. Warum müssen wir beten? Wir müssen beten, um geistlich gesehen am Leben zu bleiben. Wir müssen mit Gott reden. Wir müssen Gott zuhören, damit unsere Beziehung zu ihm am Leben bleibt. Wer nicht betet, dem stirbt der Kontakt zu Gott ab. Dem stirbt Gott. Der hat keinen Gott mehr. Wir sind aber Leute, ich gehe davon aus, die beten wollen und die auch eine Beziehung zu Gott haben wollen. Und deshalb machen wir uns Gedanken ums Beten. Und wir beten auch tatsächlich. Trotz allem muss man immer wieder feststellen, ich stelle das auch bei mir selber fest, dass Beten nicht ein Selbstläufer ist. Und deshalb sind wir immer auf der Suche nach irgendwelchen Anregungen oder Vorschlägen, wie man das Beten intensivieren kann, wie man besser beten kann oder auch sogar, ob es irgendwelche Maßnahmen gibt, die dazu führen, dass Beten sogar Spaß macht. Denn nun, ja, wenn wir ehrlich sind, Beten macht nicht immer Spaß. Das ist einfach eine Tatsache, die können wir so feststellen in unserem eigenen Leben. Manchmal ist Beten einfach nur Pflicht. Sehen wir uns doch mal um in unseren christlichen Kreisen. Also Magda und ich, wir kommen ja aus Frankfurt und da habe ich folgende Beobachtung gemacht. Und irgendwie nehme ich an, dass das auch in Eisenhüttenstadt nicht viel anders sein wird. In den Gottesdiensten, die man so besucht, werden Gebete vorformuliert, zu Hause, irgendwo, wo man stundenlang Zeit hat, drüber nachzudenken und dann im Gottesdienst vorgelesen. Das ist eine Tatsache, die kennt ihr sicher auch. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Gebetsform, Tischgebete. Bei manchen sind sie ganz aus der Mode gekommen und bei anderen wiederum werden die Tischgebete Kindern überlassen. Die werden dann irgendwelche Reimgebete aufsagen und die Eltern freuen sich, wie niedlich das alles ist. Oder kennt ihr die Praxis des Gute-Nacht-Gebets noch? Ich muss euch mal fragen, wer macht denn sowas noch, Gute-Nacht-Gebete beten? Cool, ich sehe eine Hand, das ist schön. Oder zwei, schön. Ja, also es gibt's also noch. Ja, oder eine ganz persönliche Frage, die ihr jetzt nicht beantworten müsst. Wer betet denn tagsüber im Tagesverlauf nochmal von Gute-Nacht-Gebeten und Tischgebeten abgesehen? Ich sehe ein paar Hände, das gibt mir Mut und Hoffnung macht mich froh. Ja. Nichtsdestotrotz kommen wir mal, also ich sage jetzt mal von Frankfurt, was da meine Erfahrung ist in unseren Gottesdiensten. Da sehe ich die Tendenz, dass es selten wird, dass frei gebetet wird, dass dann die Runde, der ganze Gottesdienst, die ganze Versammlung freigegeben wird zum Beten. Und dass dann jeder, der Lust hat und der will, frei beten kann. Gebetsstunden, also das wäre in Frankfurt 9:30 vorm Gottesdienst, da sitzen drei alte Männer bei einer 130-Mann-Gemeinde. Irgendwie besorgniserregend. Oder wenn wir sagen, wir machen jetzt Lobpreis in der Gemeinde, dann beschränkt sich dieser Lobpreis auf Lobpreispop oft. Dann werden keine freien Gebete mehr gesprochen, wo die Leute selbst formulieren. Da werden nur Lieder gesungen und das nennt sich dann Anbetung. Natürlich gehört Lobpreismusik auch dazu und ist Anbetung, ganz klar, aber doch nicht nur. Wir sehen an dieser Bestandsanalyse also, beten ist schwierig. Das merken wir in den Gottesdiensten, das merken wir in unserem persönlichen Leben und in, ja, Gottesdiensten habe ich schon gesagt. Warum ist Beten schwierig? Nun, da ist die Antwort ganz einfach. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Oder wir sagen, wir sind schüchtern. Oder eine zweite Variante, warum das mit dem Beten für uns schwierig ist. Die Gebete, die wir sprechen, die steigen bis zur Decke, stoßen oben an und fallen wieder runter. Und wir haben das Gefühl, unsere Gebete, das, was wir Gott sagen wollen, kommt gar nicht bis zu ihm hoch. Sie fallen wieder runter, denken wir. Eine dritte Schwierigkeit für uns beim Beten ist, wir sehen Gott nicht als Gegenüber. Wir haben ihn noch nie gesehen. Und ich frage, wie liebt man einen Gott? Wie betet man einen Gott an, den man nicht sieht, dem man noch nie in die Augen geguckt hat, dem man noch nie die Hand gedrückt hat? Bei Magda und mir ist das klar. Ich weiß, dass ich sie liebe und ich weiß auch, dass sie mich liebt. Woran merke ich das? Ich gucke ihr in die Augen und sehe das an ihren Augen. Wir geben uns die Hand, wir halten uns fest. So funktioniert das. Daran kann man erkennen, da ist Liebe zwischen uns zwei Menschen. Ich kann sie berühren, ich kann sie hören, ich kann die Hand halten, ich kann ihr in die Augen sehen. Das alles kann man mit Gott nicht. Mit Magda kann ich reden. Wir leben zusammen. Wir erleben zusammen. Und wir teilen unser Leben. Aber Gott ist ein Geist. Und ich weiß nicht, wie ich einen Geist lieben soll. Und ich weiß auch nicht wirklich, über was ich mich mit einem unsichtbaren Geist unterhalten soll. Und heute Morgen möchte ich mein Hauptaugenmerk auf eine Sache legen. Und das ist die Sache, mit Gott das Leben teilen. Dazu passt auch die Überschrift für diese Predigt. Nach dem Amen bete weiter. So einfach ist das theoretisch. So, und jetzt kommt der Predigttext, den haben wir in 1. Mose 5. Ich habe das hier mit Lesezeichen versehen, dass ich es schneller finde. Das sind 24 Verse, die müsst ihr jetzt ertragen, weil so ganz einfach zu ertragen ist diese Bibel, dieser Bibeltext nicht. So, 1 bis 24. Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Adams. Als Gott die Menschen schuf, formte er sie nach seinem eigenen Bild. Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und nannte sie Mensch. Stimmt, gut. Als Adam 130 Jahre alt war, wurde sein Sohn Seth geboren. Seth war das Ebenbild seines Vaters. Nach der Geburt von Seth lebte Adam noch 800 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 930 Jahren. Das ist sowieso krass, wenn man sich diese Zahlen anhört. Das ist irgendwie schwierig. Als Seth 105 Jahre alt war, wurde sein Sohn Enosch geboren. Nach der Geburt von Enosch lebte Seth noch 807 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 912 Jahren. Als Enosch 90 Jahre alt war, wurde sein Sohn Kenan geboren. Nach der Geburt von Kenan lebte Enosch noch 815 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 905 Jahren. Als Kenan 70 Jahre alt war, wurde sein Sohn Mahalalel geboren. Nach der Geburt von Mahalalel lebte Kenan noch 840 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 910 Jahren. Als Mahalalel 65 Jahre alt war, wurde sein Sohn Jered geboren. Nach der Geburt von Jered lebte Mahalalel noch 830 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 895 Jahren. Als Jered 162 Jahre alt war, wurde sein Sohn Henoch geboren. Nach der Geburt von Henoch lebte Jered noch 800 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 962 Jahren. Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde sein Sohn Methuselah geboren. Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Nach der Geburt von Methuselah lebte Henoch noch 300 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Henoch wurde 365 Jahre alt. Auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Das ist der Bibeltext für die Predigt heute. Wir haben gehört und gelesen von Menschen, die geboren wurden, die gelebt haben, die gezeugt haben und die gestorben sind. 23 Verse berichten genau davon. Aber im Vers 24, im letzten Vers, steht was anderes. Da steht bei Henoch: Auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Und ich finde da Luther auch sehr beeindruckend, deshalb lese ich den letzten Vers nochmal nach Luther vor. Da steht drin: Henoch wandelte mit Gott und der nahm ihn weg und er war nicht mehr da. Was ist der Unterschied zu allen anderen beschriebenen Männern? Henoch wandelte mit Gott. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, er ging mit Gott durch sein Leben. Er hatte eine enge und nahe Beziehung zu Gott, eine innige. Alle anderen Männer haben gelebt, haben gezeugt und sind gestorben. Aber Henoch war etwas anderes. Henoch war etwas Besonderes. Er spazierte mit Gott durch sein Leben. Er lebte Beziehung, er lebte betend, er lebte Gebet. Henoch ist nicht nur für uns was Besonderes gewesen, sondern Henoch war auch für Gott etwas Besonderes. Deshalb brauchte Henoch nicht zu sterben. Gott holte ihn, bevor er sterben konnte, zu sich. Und es gibt nur zwei Menschen in der Bibel, die Gott, ohne dass sie vorher sterben musste, zu sich geholt hat. Das war einmal Henoch und dann Elia, der am feurigen Wagen in den Himmel fuhr. Schön, werdet ihr jetzt sagen. Toll. Wir alle sind auch geboren. Zum großen Teil haben wir schon gezeugt oder geboren. Wir leben, aber irgendwann müssen wir sterben. Aber, auch wenn das so ist, können wir lernen, mit Gott durch unser Leben zu wandeln. Wir können Gott in unser Leben, in unseren Alltag einbeziehen, damit wir nicht die Beziehung zu ihm verlieren, damit wir die Scheu, die wir vielleicht haben, zu ihm verlieren. Mit Gott zusammen leben, unser Leben mit ihm zu teilen. Ich glaube, das ist es, was Gott eigentlich von uns will. Dazu hat er uns berufen. Und ich habe zwei Indizien für diese Behauptung in der Bibel gefunden. Es gibt sicherlich noch mehr, aber ich habe nur zwei. Das erste Indiz steht in Johannes 1, Vers 14. Da steht ein Satz drin und der lautet: Gott wurde Mensch und er wohnte unter uns. Wir wissen ja, dass es da um Jesus geht. Jesus kam als Mensch und als Gott zu uns auf die Erde, um mit uns zu leben. Er kam Nicht weil er musste, sondern weil er bei uns sein wollte. Er wollte Gemeinschaft mit uns haben. Es war Gott wichtig, dass wir erfahren sollten, wie groß die Sehnsucht des himmlischen Vaters ist, mit jedem von uns eine Beziehung zu haben, die nicht nur irgendwie existiert, sondern die eng ist, persönlich und intensiv, eben lebendig. Und das ein Leben lang. Und jetzt kommt das zweite Indiz, das steht in Offenbarung 21, 1 bis 4, das sind also ein paar Sätze mehr. Also der erste Bibeltext war ganz am Anfang der Bibel und der zweite Bibeltext, der steht ganz am Ende der Bibel. Offenbarung 21, 1 bis 4. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Habt ihr das zweite Indiz erkannt? Gott wird bei ihnen wohnen. Er wird bei uns sein. Und all das, was hier an Elend ist und Kummer und Schmerz, wird nicht mehr sein, weil Gott dafür sorgt, dass es nicht mehr da ist. Es ist Gottes Ziel und sein Wunsch, eine enge, eine herzliche, eine nahe Beziehung und Gemeinschaft mit uns zu haben. So, und jetzt muss ich diesen ersten Absatz mal beenden und euer Augenmerk auf eine zweite biblische Person richten. So ähnlich wie Henoch. Und das ist David. Der König David. Während seiner Regierungszeit gab es keinen Frieden. David war ein Kriegskönig. Nicht, dass er unbedingt Krieg führen wollte, aber es wurde ihm wohl mehr oder weniger quasi von außen aufgedrückt. Er musste sein Leben und sein Volk verteidigen gegen irgendwelche Aggressoren, die von außen kamen. Unter seiner Herrschaft ist viel Blut geflossen. Das ist einfach ein Sachverhalt, den man nicht ignorieren kann. Und weil das so war, verbot Gott ihm, Gott einen Tempel zu bauen. Es ist auch noch mehr von David zu sagen. David war kein sehr guter Ehemann und David war ein noch schlechterer Vater. Sein eigener Sohn wollte ihn stürzen und sogar töten und er musste fliehen. David war zudem auch noch ein Ehebrecher und er wurde sogar zum Mörder. Und zu guter Letzt tanzte er auch noch nackt durch Jerusalem. Wenn man das alles so sieht, muss man sagen, David hat kein wirklich sehr gutes Zeugnis bekommen in der Bibel. Und trotzdem wird David auf vielen Seiten der Bibel erwähnt. Und zwar nicht im Zusammenhang mit Schuld und Skandal, sondern in vielen Stellen der Bibel wird David uns als Vorbild vorgehalten. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum hört man so viel von David? Mal einen Vergleich möchte ich ziehen. David hatte auch einen Sohn Salomo, der dann nach ihm König wurde. Warum hört man von Salomo nicht so viel? Und er hat Israel sehr lange regiert, der Salomo. Und es ist unter seiner Herrschaft nicht halb so viel Blut geflossen. Vielleicht auch gar keins, weiß ich nicht. Und er durfte Gott den Tempel bauen, das Gott dem David verboten hatte. Und es steht auch in der Bibel drin über Salomo, dass er die Chance hatte, einen Wunsch frei zu haben bei Gott. Gott hat gesagt, Salomo, was soll ich dir Gutes tun? Sag mir einen Wunsch und ich werde ihn erfüllen. Und da hat Salomo sehr klug reagiert und hat gesagt, Gott, ja, das ist toll, dass ich hier einen Wunsch frei habe. Ich würde mir Weisheit wünschen, damit ich das Volk gut und friedlich führen kann und dass ich eben in der Lage bin, weise zu regieren. Kluge Antwort auf die oder kluge Bitte an Gott auf das Angebot hin, das Gott ihm gegeben hat. Aber vielmehr hören wir von Salomo in der Bibel nicht. Warum nicht? Von David hören wir ungefähr 800 Mal in der Bibel, von Salomo nicht ein Zehntel so viel. Was war der Unterschied zwischen David und Salomo? Bei Salomo war es ja so, wie ich es schon beschrieben habe, er erbat sich Weisheit von Gott, um gut regieren zu können. Und bei David war das anders. Der beschreibt Gott seinen Wunsch so. Und da sind wir bei Psalm 27, Vers 4. Irgendwo habe ich das hier drin. Ein Vers. Und da sagt David zu Gott: Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Doppelpunkt. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Das ist der Wunsch, den David an Gott hatte. Er möchte im Haus des Herrn bleiben für sein ganzes Leben lang. Sein ganzes Leben lang wollte David in der Gemeinschaft mit Gott verbringen. Und da sehen wir die Parallelen zu Henoch. Der lebte sein Leben mit Gott. Er hatte Gemeinschaft sein ganzes Leben lang. Es wird so beschrieben, er wandelte sein Leben lang mit Gott. Und David hat sich quasi dasselbe gewünscht. Er wollte sein Leben lang in der Gemeinschaft mit Gott im Tempel sein. Und deshalb sagte Gott über David auch in zwei Bibelstellen, einmal im Neuen Testament, einmal im Alten Testament, das ist ein Mann nach meinem Herzen. David war, wie wir ja wissen, überhaupt nicht vollkommen. David hatte keinen guten und edlen Charakter. Aber er sehnte sich nach unaufhörlicher Gemeinschaft mit seinem Gott, mehr als alles andere. Und ich glaube, es ist so, Gott will gar nicht in erster Linie, dass wir brav sind und alles richtig machen. Was Gott will, ist, dass wir uns nach echter Gemeinschaft mit ihm sehnen. Und jetzt die Frage an euch, möchtet ihr ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Wenn ja, dann sucht die Gemeinschaft mit Gott. Und was bedeutet es, Gemeinschaft mit Gott zu suchen oder zu haben? Da sind wir wieder bei ganz am Anfang der Predigt. Beten. Beten ist Beziehung. Beten ist Gemeinschaft mit Gott. Und da sind wir auch schon wieder bei unserem Problem. Das Beten fällt uns gar nicht so leicht. Ich glaube, unser Problem rührt daher, dass wir nur selten eine innige Beziehung zu Jesus pflegen. Wir denken einfach wenig an Jesus. Wir haben zu Hause mehrere Bibelübersetzungen. Wir haben sogar einen frommen Abreißkalender zu Hause an der Wand hängen. Wir haben einen Fisch am Auto kleben, das uns als Christen auszeichnet. Und wir haben ein Kreuz um Hals hängen. Aber ich fürchte, wir leben nicht wirklich mit Jesus. Wir reden selten mit ihm. Wir hören ihm nicht zu. Damit tun wir uns am schwersten, Gott zuzuhören. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ich bin krank und ich mache mir Sorgen. Das Geld ist alle und es reicht nicht über einen Monat. Ich habe mich mit meiner Frau gestritten und die redet jetzt nicht mehr mit mir. Meine Kinder verstehen mich nicht und gehen andere Wege, als ich mir das so gedacht habe. Mein Auto ist kaputt. Und ich kann nicht mehr irgendwo hinfahren, ich komme nicht vom Fleck. Draußen brennt die Sonne, die Vegetation verdirrt und ich habe Angst vorm Klimawandel. Und anstatt das Normalste zu tun und mit dem Gott, mit dem ich lebe und von dem ich weiß, dass er allmächtig ist, zu reden, tue ich genau das meist als letztes. Nach dem Motto, wenn gar nichts mehr hilft, dann bete ich. Erst wird alles Menschenmögliche getan, was man so tun kann. Erst wird alles ausgeschöpft an Möglichkeiten, die der Mensch hat. Und wenn alles nicht mehr hilft, dann denkt man an Gott und hofft, dass er hört. Weiterbringen würde uns allerdings Folgendes. Wenn wir beten und Amen gesagt haben, einfach weiterbeten. Da sind wir wieder bei der Überschrift des Gottesdienstes oder der Predigt nach dem Amen bete weiter. Und dieser Satz nach dem Amen bete weiter ist eine abenteuerliche fremde Vorstellung. Also für mich jedenfalls. Real ist ja, dass Beten für uns und in unseren Kreisen schon immer eine notwendige Sache war. Wer hier dazugehören will, muss beten. Punkt. Ist egal, wie schwer es uns fällt. Wir müssen beten, weil wir an Jesus glauben und den Kontakt zu ihm halten müssen. Das ist Teil der Lehre. Und das machen wir auch. Wir beten. Wir setzen uns hin, falten die Hände und versuchen, fromme Wortgruppen immer wieder abwechslungsreich und anders zusammenzusetzen. Oder wir knien uns hin und beten 2 Minuten lang und denken dann an alles andere als an Jesus. Oder wir lesen vorformulierte Gebete vor, weil wir uns nicht in der Lage sehen, eigene Gebete zu formulieren. Und abends fallen wir todmüde ins Bett und dann stammeln wir noch schnell: Danke für den Tag, Jesus, und segne bitte alle Missionare. Amen. Ja, Amen, da war das Wort wieder. Und das Thema hieß ja nach dem Amen bete weiter. Was ich damit meine ist, dass wir anfangen könnten, Jesus in unser alltägliches Leben in Echtzeit mit einzubeziehen. Und wenn wir uns hinsetzen und beten, unsere Wortgruppen formulieren und dann endlich Amen sagen, dann hören wir nicht auf, in Kontakt mit Jesus zu sein, sondern wir leben nicht ohne Jesus weiter. Wir lassen ihn nicht hinter dem Amen einfach stehen, sondern sagen in Gedanken nach dem Amen: Okay, Jesus, und jetzt komm mit, wir gehen einkaufen. Lasst uns alles, was wir tun, mit ihm teilen. Alles, was wir tun, mit ihm zusammen machen. Lasst uns mit ihm zusammen Probleme lösen, Dinge reparieren. Nicht alleine, nicht weil wir das alles von selber können, sondern lasst uns das mit ihm zusammen machen. Lasst uns mit ihm zusammen essen und ihm sagen, wie es schmeckt. Lasst uns ihn einladen, mit uns spazieren zu gehen. Lasst uns ihm dabei zeigen, was uns beeindruckt. Ein herbstgefärbten Baum, ein verfallenes Haus, ein Traktor, einen russischen Traktor, was weiß ich, von 1974, der da irgendwo am Feldrand steht und schon Rost ansetzt, oder ein Fliegenpilz. Was man so sieht, was einem so auffällt, lasst uns das Jesus zeigen, wenn wir zusammen spazieren gehen. Und wenn wir bei irgendeiner Sache nicht weiterkommen, wenn wir sagen, das Problem kann ich jetzt nicht lösen, dann gehen wir zu Jesus oder dann bleiben wir bei Jesus und sagen ihm einfach: So, Jesus, jetzt komme ich hier nicht weiter, hilfst du mir mal kurz? Und dann können wir auch mit Jesus einkaufen gehen. Und wenn wir vor den Regalen stehen, kann man zu ihm sagen: So, Jesus, und was brauchen wir noch? Das geht. Und ich verspreche euch, wenn wir Jesus so in unseren Alltag mit reinnehmen, wenn wir anfangen, mit Jesus einfach zu erzählen, mit ihm zu teilen, was wir erleben, dann entsteht Gemeinschaft. Dann ist das so ähnlich wie bei Henoch, der mit Gott wandelte. Wir haben dann Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es wächst eine Intimität, die wir vorher nicht hatten. Es wächst das Vertrauen und eine Einheit mit ihm, die wir vorher nicht hatten. Und wir werden erleben, wie wir plötzlich und unerwartet den Eindruck haben, dass Jesus reagiert auf das, was wir zu ihm sagen. dass er sich interessiert für alte Traktoren und für Fliegenpilze, für kaputte Autos, für Löcher in der Hose und für unsere Probleme, die wir auf Arbeit haben. Er interessiert sich auch für vertrocknende Vegetation und mangelnden Regen. Und da fällt mir gerade ein, bei meiner Mama zu Hause in Chemnitz, da hängt an der Wandzeitung, oder wie nennt man das da, an der Pinnwand, eine Karte, da steht drauf, so in etwa, wer um Regen betet, der sollte nicht den Schirm zu Hause lassen. Und das finde ich irgendwie gut. Das hat mich schon jahrelang beeindruckt, diese Karte. Die hängt immer noch da. Finde ich auch gut so. Gott freut sich, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn. Wenn wir ihn an unserem Leben teilhaben lassen. Wenn wir wie Henoch mit Gott wandeln. Er hat Freude daran, seine Kinder zu begleiten. Gott segnet es, wenn wir Gott nicht in 2 Minuten des Tages verbannen und dann nicht mehr an ihn denken. Und dann wird er Dinge tun, mit denen wir nicht gerechnet haben. Lasst uns zusammen lernen, dass nicht unser Frommsein, unsere Gerechtigkeit, unsere Demut etwas bewirken, sondern alles wird anders, wenn wir mit Jesus zusammen leben. So wie Henoch mit Gott lebte. Dann wird sich was tun. Gott freut sich über die Einkäufe, die er mit uns erledigen kann. Gott freut sich über die Spaziergänge mit uns. Gott freut sich über die Autofahrten mit uns. Gott freut sich über unsere schmutzigen Hände bei irgendwelchen Reparaturen. Und nun sag ich Amen. Und hoffe, dass das jetzt nicht so zu deuten ist, dass ich jetzt Jesus in die Ecke stelle und dann jetzt nach Hause fahre und schön Mittagessen und dann nicht mehr an Gott denke, sondern ich möchte gern wirklich alles, was ich tue, mit Jesus zusammen machen. Und mit Magda natürlich. Wir sind ein Dreierteam. Ja, Amen hatte ich schon gesagt.